Ich lese aus dem Brief, den Paulus Titus geschrieben hat, aus dem zweiten Kapitel, Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das mit Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Erstens, Gottes Gnade ist erschienen. Seit Weihnachten wissen wir, Gott ist gnädig. Im Alten Bund ist er auch schon gnädig. Gott hat Menschen vergeben, er hat sich erbarmt über Menschen, er hat Menschen neue Anfänge geschenkt. Menschen, die ihm vertraut haben, an ihn geglaubt haben, haben gebetet, sind mit ihrer Lebensnot, mit ihrer Schuld, mit ihrer Schwäche gekommen und haben seine Gnade schon erlebt. Aber seit Weihnachten wissen wir, dass Gott allen Menschen gnädig sein will. Nicht nur Einzelnen auserwählt, nicht nur Juden, nicht nur Menschen, die sein Gesetz und seine Gebote kennen. Auch an Timotheus schreibt Paulus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Einer ist Gott, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Jesus Christus. Dass Gott gnädig ist, das ist keine Allerwelts Weisheit. Das ist nicht selbstverständlich. Gott könnte völlig anders sein. Warum nicht? Was haben wir ihm vorzuschreiben? Gott könnte zornig sein. Gott könnte uns belügen. Gott könnte unzuverlässig sein, gnadenlos. Und wir hätten nichts in der Hand gegen ihn. Wir könnten nicht irgendwie sagen, hey Gott, so geht das nicht, mach das mal anders, sei mal jemand anders, gar nicht. Wir haben doch nicht zu bestimmen, wie Gott ist. Dann würden wir uns einen Götzen machen. Ich kann mich jetzt nicht ganz konkret erinnern, aber es gab Gespräche, wo ich den Eindruck hatte, dass jemand sagte, nee, so kann Gott nicht sein. Mein Gott ist so. Da habe ich den Eindruck, da macht sich jemand seinen Gott. Wir können nicht bestimmen, wie Gott ist. Genauso wenig, wie wir bestimmen könnten, wie irgendeiner von euch ist. Und könnten sagen, ich weiß genau, wie der oder die ist und höre gar nicht zu und sehe gar nicht hin. Nein, Gott ist Gott und er ist erschienen in seiner Gnade. Er ist gnädig und er könnte auch völlig anders sein. Das hat er begonnen, Weihnachten zu zeigen. Das Zweite, seine Gnade ist erschienen. Was ist eine Erscheinung? Eine Erscheinung, da wird etwas sichtbar, was es vorher schon gab, was vorher schon da war, was aber verborgen war. Das ist eine Erscheinung. Ich nehme mal zwei sehr einfache Beispiele. Das eine Beispiel, ich fahre im Nebel auf einer Landstraße Auto. Es ist so neblig, dass ich nur ein paar Meter vor mir sehen kann. Ich habe mich verfahren, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin auf dieser Landstraße. Weil ich nicht sehen kann. Die Angst kriecht hoch. Was ist, wenn hier ein Auto entgegenkommt und ich auf der falschen Seite fahre und plötzlich erscheint ein Wegweiser. Und ich weiß wieder, wo ich bin und wo es lang geht und wohin ich jetzt abbiegen muss. Der Wegweiser war vorher schon da, ich habe ihn nur nicht gesehen. Ein zweites, genauso einfaches Beispiel, gerade richtig für einen Weihnachtstag, wo man sich konzentrieren muss oder so. Also das zweite Beispiel, ich fahre Kanu. Tatsächlich habe ich das so ähnlich erlebt, was ich gerade erzähle, auf der Dordogne in Frankreich. Also ich fahre Kanu, vor mir sehe ich ein Wehr, ein Wasserfall und ich ahne, das geht nicht gut. Gleich werde ich, nicht das erste Mal, kentern. Ich sehe mich schon kopfüber diesen Wasserfall herunterpurzeln. Da erscheint plötzlich kurz vor diesem Wehr rechts ein kleiner Nebenarm, in den ich in aller Ruhe reinpaddeln kann. Der war vorher schon da, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur den Wasserfall gesehen und das Wehr. Und da erschien dieser Nebenarm, der war vorher schon da und ich war gerettet. Also bei einer Erscheinung wird etwas sichtbar, was vorher schon da war. Aber jetzt können wir es sehen. Gott hat sich sichtbar gemacht in seiner Gnade und das fing an zu Weihnachten. Wir brauchen ihm nur noch vertrauen, brauchen nur noch in diesen Seitenarm reinzupaddeln oder dem Wegweiser folgen. Dass es einen Gott gibt, das ist eine Frage oder eine These, die gehört zu uns Menschen, dass es irgendwie noch mehr gibt als das, was wir sehen, was wir hören, was wir wahrnehmen oder beweisen können, gehört zu unserem Menschsein, dass das in uns ist, ein solches Wissen, dass es irgendwie mehr gibt als dieses Leben, vielleicht ein Leben nach dem Tod, dass es irgendwie weitergeht und unser Inneres nicht einfach mit dem Körper stirbt. Das wussten Menschen zu allen Zeiten, in allen Nationen, in allen Religionen. Diese Frage nach Gott und dieses Wissen, dass es mehr gibt als das, was vor Augen ist, das müssen wir keinem Menschen einreden. Es gab einmal einen Staat, der wollte das völlig unterdrücken, ja, aber das ist in uns Menschen drin, dieses Wissen nach Gott, dass wir geschaffen sind, nicht einfach für diese Zeit, für das, was hier vor Augen ist, dass es ein Gegenüber gibt, das wissen Menschen. Also die Frage nach Gott brauchen wir niemandem einreden, die ist da, die gehört zu unserem Menschsein. Aber die Antwort gibt Gott selber, in Jesus Christus. Da hat er sich wirklich gezeigt, da ist er erschienen. Noch ein anderes Bild, wieder ein sehr einfaches Bild. Ich habe mir vorgestellt, wir seien Fische in einem Aquarium. Könnt ihr euch das vorstellen? Sucht euch irgendeinen Goldfisch aus oder sowas. Also, wir sind Fische in einem Aquarium und wir sehen die Sterne. Und es kommt so richtig eine Sehnsucht in uns auf. Was mag das sein da oben? Wie weit sind die weg, diese Sterne? Gibt es da auch Wasser? Sind die heiß? Sind die kalt? Und so schwimmen wir durch unser Leben mit dieser Frage nach den Sternen. Fragen über Fragen. Aber wir können sie nicht beantworten, weil wir aus unserem Aquarium nicht rauskommen. Und genauso ist das mit Gott. Ich denke, die Frage nach Gott, dieses Wissen, da gibt es Sterne sozusagen, die gehört zu unserem Menschsein. Aber wir kommen nicht aus unserem Aquarium raus. Gott ist nicht einfach ein Teil unserer Welt, dass wir ihn erforschen könnten. Und er muss zu uns kommen. Gerade in dem Lied hieß es ungefähr, was ist das für ein Stern, der in die Krippe gelegt wird. War das richtig? So ungefähr, habt ihr gesungen? Bei mir heißt es hier, die Sterne müssten ins Aquarium kommen, damit wir wissen, was ein Stern ist, wir armen Fische. Gott ist erschienen, ist in unsere Welt gekommen. Er hat die Antwort gegeben auf die Frage, die wir alle haben. Jesus ist die Knospe an einem alten Baum. Er ist ein neuer Zweig, ein grüner Reis oder wie man das nennen soll. Da hat Gott angefangen, sich zu zeigen, wie er wirklich ist. Weihnachten und dann in diesem Menschen Jesus Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und uns. Also die Gnade ist erschienen. Und das Dritte, die ist erschienen, damit alle Menschen gerettet werden. Noch einmal, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Weihnachten ist ein Fest für alle. Ein absolut offenes Fest. Gott will manches. Und wisst ihr, wer das verhindern kann? Das sind wir. Wir Menschen können manches verhindern, was er in unserem Leben will. Wir tun es nicht, wir glauben es nicht, wir achten es nicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Zum einen können wir das verhindern, indem wir dieses Kind zu unserem Kind machen. Wir holen es in unsere Familien und in unsere Gemeinden hinein und das reicht uns. Wir haben ja unseren Herrn. Wir privatisieren sozusagen den König. Wir holen ihn von seinem Thron und legen ihn in die Krippe bei uns im Wohnzimmer oder legen ihn in unsere Gottesdienste und da sind wir zufrieden. Wir gehören ja dazu. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Vielleicht ist die Art und Weise, wie wir Weihnachten manchmal feiern, ein Symbol dafür, wie wenig wir das verstanden haben. Es geht nicht darum, dass wir schön feiern, sondern dass alle Menschen gerettet werden sollen. Darum ist Gottes Gnade erschienen, dass wir weitererzählen davon, dass wir es bekennen, dass wir sagen, was uns Jesus im Leben bedeutet. Und das Zweite, wir Menschen können es verhindern, indem wir es ablehnen. Es gibt nur Freiwillige im Reich Gottes. Niemand wird gezwungen. Wir können das ablehnen. Gott macht ein Angebot. Er liebt und er wirbt um Liebe. Wenn du jemanden liebst und du zwingst ihn, dass er dich liebt, dann wirst du nie Liebe bekommen. Gott liebt und er sucht unsere Liebe. Und das geht nur in Freiheit. In der eigenen Entscheidung, dass ich es wirklich will, so wie ich bin und so unvollkommen wie ich bin, zu ihm komme und ihn liebe. Vielleicht ist das sogar der Unterschied zwischen alten und neuen Bund, dass Gott nicht zuerst guckt, na, machst du auch alles richtig, sondern liebst du mich? Und dann wirst du ganz viel richtig machen. Gott sucht unsere Liebe. Bei unserer Geburt wurde keiner gefragt, hallo, willst du raus da aus deiner Mutterleib? Willst du selber laufen lernen? Willst du mal alleine atmen? Das geht. Wir wurden einfach geboren, keiner wurde gefragt. Bei der Wiedergeburt ist das anders. Da werden wir gefragt. Das müssen wir wollen. Gott zieht uns zu sich, das schon, aber nicht, wenn wir nicht wollen. Wir müssen einmal Ja sagen und sagen, ich glaube das. Dass der Gott, den irgendwie alle Menschen immer geahnt haben, die Antwort selber gegeben hat und Mensch geworden ist und in Jesus sich gezeigt hat und dass er heute lebt und gegenwärtig ist und wir ihn ansprechen können, dass wir heute Gnade finden und mit seinem Rat leben lernen können. Dazu sage ich ja und dann zieht er mich. Aber ich muss ja sagen. Die ersten Menschen, die zu Jesus kamen und ihn angebetet haben, wer war das? Das waren Heiden. Sterndeuter, Astrologen aus dem fernen Osten, Angehörige einer fremden Kultur, Angehörige einer fremden Religion, die wussten überhaupt nichts von Gottes Bund mit Israel, die hatten keine Ahnung von seinen Geboten, die haben auch nicht zu dem Gott Israels gebetet, muss man sich mal vorstellen. Und das sind, wenn das kein Zeichen ist, zu Weihnachten, die Ersten, die dennoch durch ein wunderbares Zeichen Gottes zu dem Kind finden. Leute von völlig woanders, aus einer ganz anderen Welt, die kommen und die fallen zuerst auf die Knie und erkennen, dass dieser Jesus von Gott kommt und Gottes König ist. Weihnachten geht jeden an und keiner wird gezwungen. Sehr schön ist das lateinische Wort für alle. Haben wir einen Lateiner hier? Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Wirklich schön. Omnibus. Klasse, ne? Omnibus ist allerdings der Dativ. Omnis, ich weiß gerade nicht, wie der Genitiv ist, vielleicht Omneus oder sowas, keine Ahnung. Und dann Omnibus ist der Dativ. Also, Gott hat einen Omnibus bereitgestellt, weil er will, dass alle zu ihm kommen. Wer mit Gott unterwegs ist, der fährt nicht in einem Zweisitzer und sagt, hey, ich habe meinen Jesus. Wir beide sind glücklich und er führt mich in die Herrlichkeit. Wer mit Gott unterwegs ist, fährt auch nicht in irgendeiner Familienkutsche. So ein Sechssitzer, Siebensitzer, was es da so gibt. So ein Klappsitz vielleicht noch für einen Anhalter, den man mitnehmen kann. So meine Gruppe und ich, meine Familie, meine Gemeinde. Ach, bin ich glücklich, dass ich die habe mit meiner kleinen Familienkutsche. Wer mit Gott unterwegs ist, der ist nicht unter Gleichgesinnten. Hauptsache, die sind wie ich, aus meiner Kultur, denken wie ich, fühlen wie ich, mögen die gleiche Musik. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn sie aus dem fernsten Osten kämen und einer anderen Religion angehörten, sie sollen Jesus kennenlernen. sollen in Jesus Gott kennenlernen. Das will Gott. Omnibus. Alle. Freie Fahrt für alle. Gott hat bezahlt, du kannst einsteigen. Das ist Weihnachten. Und das ist auch ein Auftrag für uns. Eben weil Gottes Wille nicht ohne uns passiert. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, dazu braucht er Menschen, die missionarisch sind, die evangelistisch sind, die echt sind, die authentisch sind, die ihren Glauben bekennen. Ganz normal von Jesus reden, wie von ihrem Fußballverein, wo sie ein Fan sind vielleicht. Ja? Und Gemeinden, die offen sind. Gemeinden, die offen sind für Menschen, die anders sind, aber die Jesus kennenlernen sollen. Heute Morgen fiel mir nochmal Hesekiel ein. Ich habe nicht mehr nachgeschlagen. Irgendwo in den 30er Kapiteln heißt es mal, da ermahnt Gott Hesekiel und sagt, du sollst ihnen sagen, dass sie umkehren sollen. Wenn sie nicht umkehren, du hast es ihnen aber gesagt, dann trifft dich keine Schuld. Wenn sie aber nicht umkehren und du hast es ihnen nicht gesagt, Hesekiel, dann werde ich ihr Blut von deinen Händen fordern. Starkes Wort. Jesus hat es anders gesagt. Er hat gesagt, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich nicht bekennen vor meinem Vater. Gott will, dass alle gerettet werden. Weihnachten ist ein total offenes Fest. Und viertens, Gottes Gnade ist erschienen, um uns zu erziehen. Ich lese nochmal Vers 11 und 12. Gottes Gnade ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Vers 14, er hat sich für uns dahingegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit frei zu machen und für sich ein Volk zu schaffen, das voller Eifer, also leidenschaftlich, danach strebt, das Gute zu tun. Wenn dieses Kind uns ruft, dieser Mann, der aus dem Kind geworden ist, dann ruft er uns nicht irgendwo hin, sondern in die Nachfolge. Oder? Dann ruft er uns in die Jüngerschaft, kann man sagen. Jünger, griechisch Mathetes, ist ein Wort für Schüler. Eigentlich müsste man Schülerschaft sagen. Wer von Jesus gerufen wird und Jesus nachfolgt, hey, der hat einen Schulwechsel. Der kommt in die Schule. Der soll sich entwickeln, der soll lernen, der soll auf einen neuen Weg kommen in seinem Leben. Darum geht es. Diese Welt ist gottlos. Das heißt nicht, dass jeder Mensch böse ist und nur Böses tut. Viele Menschen tun viel Gutes. Aber diese Welt geht an Gott vorbei. Sie vertraut ihm nicht, sie lebt ihm nicht, sie setzt auf das eigene Tun und die eigenen Möglichkeiten. Gottlos ist alles Denken, Handeln, Tun, was leugnet, dass Jesus der Herr ist. Und davon sollen wir uns lossagen. Das sollen wir lernen, üben. Einerseits finde ich, ist das ein Geschenk, das man kaum selber machen kann, aber nachdem wir uns ausstrecken sollen, frei zu werden davon. Martin Luther hat es so formuliert, er hat gesagt, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Nicht sein, sondern werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Alte Sprache, aber was er sagen will, ein Christ ist nicht jemand, der sagt, ich bin Christ, Punkt. Sondern ich bin jemand, der Gott liebt und bin dabei auf dem Weg. Ich bin jemand, der Gott bekennt und ich brauche dabei seine Hilfe. Ich bin jemand, der krank ist im Leben, aber immer gesunder werden will. Ich bin auf dem Weg. Die Selbstbezeichnung der ersten Christen war die auf dem Weg. Nicht die auf dem Ziel. Die auf dem Weg, die Schüler. Das sind die Christen, die auf dem Weg sind. 10-mal in der Apostelgeschichte gibt es diese Bezeichnung. Auch als der Saulus damals die Christen verfolgt, dann will er die auf dem Weg will er finden und verhaften, die unterwegs sind. Man könnte vom Predigttext sagen, ich bin einer, den Gottes Gnade erzieht. Das ist ein Christ. Wie geht das? Drei Unterrichtsfächer, drei Grundhaltungen nennt er hier noch. Wie geht das, dass man lernt, mit Gott und nicht gottlos zu leben? Dass wir besonnen, gerecht und fromm leben. Das erste ist für mich das Größte. Darum sage ich da noch was zu. Das andere dann kürzer. Besonnen leben. Ich sage euch mal, wer das kann, ist ein König oder eine Prinzessin oder eine Königin, eine Fürstin. Besonnen leben. Besonnen heißt ausgewogen leben, gesund, überall das richtige Maß finden. Wow. Herr Jesus, gib mir Besonnenheit. Das ist wirklich ein Gebet, das kann ich ja nicht nur für euch sprechen. Wer das kann, ist ein König. Gut essen ist etwas Schönes, gehört zu den irdischen Begierden. Sich etwas auch mal gönnen, ist völlig in Ordnung, gehört zu den irdischen Begierden. Einen Menschen zu lieben, jemanden haben zu wollen, der einen liebt, zärtlich zu sein, Sexualität, Sport machen, auch mal vielleicht zu verreisen. Das gehört zu den irdischen schönen Dingen. Wer da immer das richtige Maß findet, ist ein König oder eine Prinzessin. Genauso der Umgang mit dem Fernsehen oder mit dem Handy. Auch ein zweites Beispiel, es ist gut, Gott zu dienen. Es ist besser, ihm noch mehr zu dienen, überhaupt keine Frage. Das ist was Gutes. Es ist gut, Alte und Kranke zu besuchen. Und Gott sei Dank haben wir Menschen in der Gemeinde, die an ganz viel denken und die ganz viel machen. Und dennoch, glaube ich, auch da ist ein gutes Maß heilig, wunderbar. Das heißt, sich selber nicht zu vergessen. Die eigenen Wurzeln, das eigene geistliche Leben, das eigene Gebet, die Ruhe, die Freude, den Frieden, den wir im Glauben haben dürfen, nicht einfach dem unterzuordnen, dass man dient und dient und dient. Ein gutes Maß zu finden. Oder auch ein drittes und letztes Beispiel, streiten ist etwas Gutes. Gefällt nicht jedem, mir auch nicht immer. Seine Meinung sagen ist was Gutes. Ja sagen und Nein sagen ist was Gutes. Gerade die letzten Tage habe ich eine junge Frau aus der Gemeinde was gefragt. Habe gesagt, sag mal, könntest du das machen? Und sie sagte, ja. Du kannst auch Nein sagen. Ja. Habe ich gesagt, sag doch mal Nein. Einfach aus Spaß. Sag mal Nein eben. Sie hat gesagt, Nein. Ich sag, du kannst das wirklich sagen. Du kannst Nein sagen. Du musst das nicht machen. Hat sie gesagt, Nein, ich will das nicht machen. Aber es war ein richtiger Weg dahin. Ich glaube, das ist absolut gesund und richtig, dass man streitet, dass man eine Position hat, dass man Ja sagen kann, dass man Nein sagen kann, vielleicht auch, dass man sich durchsetzen kann. Das ist an sich nicht schlecht, wenn man das richtige Maß hat, besonnen ist, nicht aus der Liebe fällt, niemanden persönlich angreift, niemanden abstempelt, sich zurücknehmen kann. Also, das ist das erste Unterrichtsfach, nicht gottlos, sondern mit Gott zu leben, Besonnenheit zu lernen. Und ich finde, wow, das ist was Großes. Mit mir selber, mit Menschen, mit Dingen dieser Welt gesund, mit einem guten Maß umzugehen. Gerecht ist das zweite, nur ganz kurz, gemeint ist, zu teilen, sich für das Recht anderer einzusetzen. Den anderen und was er braucht, mit zu meinem Maßstab zu machen. Fromm ist das dritte, man müsste übersetzen, gottesfürchtig. Nicht Angst vor Gott, aber wirklich die Achtung nicht zu verlieren. Wenn ich bete, nicht einen alten Opa vor Augen zu haben, sondern einen Thron, einen Riesensaal, einen Gott, der herrlich ist, der mächtig ist. Ja, zu dem darf ich Vater sagen, aber ich darf doch kein Väterchen aus ihm machen. Die Ehrfurcht vor Gott nicht zu verlieren. Dazu erzieht uns Gottes Gnade, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu sein. Paulus erzählt keine Weihnachtsgeschichte. Er schreibt ja auch kein Evangelium. Aber er sagt, was Weihnachten passiert ist. Die Gnade Gottes ist erschienen. Gott hat sich gezeigt, hat angefangen, eine endgültige Antwort zu geben, wer er ist und was er will. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Darum ist er auf diese Welt gekommen. Und er will, dass alle Menschen, die zu ihm kommen und sagen, du bist mein Herr, dass sie nicht mehr gottlos leben, sondern ihr ganzes Leben so ausrichten, in dem Wissen, Jesus ist der Herr. Darum will ich besonnen leben lernen und gerecht und gottesfürchtig. Amen. Fröhlich soll mein Herz springen, singen wir jetzt. Ich weiß nicht, war das gerade streng am Ende? Ich wollte niemandem die Freude nehmen, genau andersrum. Ich glaube, die Freude finden wir so. Der König ist in die Krippe gegangen und ans Kreuz. Und er will, dass wir Könige werden. Und Könige oder Prinzessinnen werden wir, wenn wir ihm nachfolgen, auf diesem Weg und so leben, dass er der Herr ist. Das ist nichts Strenges, das ist das Evangelium. Darum können wir singen, fröhlich soll mein Herz springen.